Stell dir mal vor, du liegst in deinem Bett. Es ist, sagen wir so, 2 Uhr morgens.
Mhm.
Du bist wirklich hundemüde, aber du kannst einfach nicht einschlafen.
Ja.
Und der Grund dafür ist jetzt nicht, dass da draußen irgendwie auf der Straße jemand rumschreit oder ein Krankenwagen mit Sirene vorbeifährt.
Nee, das wäre ja fast noch erträglich, weil es vorbeigeht.
Genau. Es ist nämlich was viel Heimtückischeres. Es ist so ein, ja, so ein ständiges, fast unsichtbares, tiefes Wummern.
Ach, furchtbar.
So ein dröhnender Bass, den du nicht nur in den Ohren hast, sondern den du buchstäblich in deinen Knochen spürst. Also dein Bettgestell vibriert leicht und das Schlimmste daran ist, du kannst das Fenster gar nicht schließen, um es auszusperren.
Weil der Lärm eben schon in den Wänden ist, ja?
Richtig. Der Lärm ist schon bei dir im Zimmer. Und genau das ist das Thema unserer heutigen Tiefenanalyse. Schön, dass du heute dabei bist. Wir wollen nämlich untersuchen, wie man ein echt scheinbar unlösbares Großstadtproblem in den Griff bekommt.
Und das ist ja wirklich ein massives Problem in vielen Städten.
Absolut. Wir schauen uns heute ein ganz konkretes Projekt an, und zwar die Schallentkopplung und Lärmableitungsbox in der Fuldastraße 3.
Mitten in Berlin-Neukölln.
Genau da. Unsere Mission für heute ist also herauszufinden, wie man massiven Gewerbelärm, der, glaube ich, 40 Mietparteien Nacht für Nacht den Schlaf raubt.
Ja, 40 Wohnungen, das ist echt viel.
Wie man den quasi in Luft auflöst. Und zwar durch eine ziemlich brillante Kombination aus Physik, ökologischem Handwerk und cleverem Mietrecht. Es geht letztlich darum, wie man Nachbarschaftsfrieden technologisch erzwingen kann, sozusagen.
Also der Fall in der Fuldastraße ist wirklich so ein perfektes Studienobjekt, weil er eben alle Ebenen von diesen urbanen Konflikten vereint. Aber bevor wir jetzt über die eigentliche bauliche Lösung sprechen, müssen wir kurz diese unsichtbare Kraft verstehen, gegen die wir da antreten.
Mhm, die Physik dahinter, ja.
Genau. Die Situation vor Ort ist halt echt klassisch für Berlin. Wir haben da einen super engen, schallharten Hinterhof. 4 Stockwerke hoch. Und da blicken eben die Fenster von diesen 40 Wohnungen rein.
Okay.
Und unten im Erdgeschoss, da sitzen 2 große gewerbliche Abluftventilatoren von einer Bar. Die sitzen so etwa 20 Zentimeter tief in der Fassade drin.
Und das sind die Übeltäter, ne? Diese unscheinbaren Blechkästen.
Exakt.
Die erzeugen nämlich dieses tieffrequente Dröhnen. Also konkret reden wir da von Frequenzen so zwischen 63 und 250 Hertz, richtig?
Richtig. Und dann kommt eben noch die Architektur von diesem Hof dazu. Das musst du dir im Grunde wie so einen Trichter vorstellen.
Ich habe da immer so ein Bild im Kopf, um das greifbar zu machen. Stell dir vor, du wirfst einen Flummi mit voller Wucht in ein leeres, komplett gefliestes Badezimmer.
Ja, das trifft's perfekt.
Genauso verhält sich der Schall nämlich in diesem Hof. Der ist umgeben von Beton und Ziegeln. Die Schallwellen prallen da ungedämpft von Wand zu Wand, zack, zack, zack.
Mhm.
Und sie können nirgendwo hin. Außer eben nach oben, direkt in die offenen Schlafzimmerfenster der Leute.
Also dieses Flummi-Bild, das beschreibt den sogenannten Luftschall echt extrem gut. Das ist halt der Lärm, der direkt aus dem Ventilator rauskommt und sich durch die Luft nach oben arbeitet. Aber
das ist noch nicht alles.
Nee, das ist quasi nur die halbe Miete. Das vielleicht noch viel gravierendere Problem ist der Körperschall, von dem du am Anfang gesprochen hast.
Ah, das Vibrieren.
Genau. Diese Ventilatoren, das sind ja riesige Motoren. Und die sind starr mit der Bausubstanz verbunden. Jede kleine Umdrehung erzeugt da eine mechanische Vibration.
Mhm.
Und die überträgt sich 1:1 ins Mauerwerk vom Haus. Diese Schwingungen, die reisen dann durch die dicken Wände nach oben, oft echt über mehrere Stockwerke. Und die suchen sich da großflächige Bauteile, die dann wie so ein Resonanzkörper wirken.
Oh, krass. Also wie bei einer Gitarre quasi.
Ja, genau. Das kann dann eine Trockenbauwand sein, dein Fußboden oder im schlimmsten Fall eben direkt dein Bettgestell.
Das heißt ja im Umkehrschluss, die Wände selbst werden zum Lautsprecher.
Absolut, ja.
Und das erklärt dann natürlich auch, warum die intuitive Lösung, die man so hätte, hier komplett versagt. Also wenn mein Nachbar jetzt laute Musik hört, dann denke ich mir halt, okay, ich klebe mir ein bisschen Schaumstoff ans Fenster oder mach Oropax rein.
Ja, aber das bringt hier gar nichts.
Bei 63 Hertz bringt das null. Nee, aber warum eigentlich?
Genau, das liegt einfach daran, dass wir bei diesen tiefen Frequenzen von enormen Wellenlängen sprechen. Also nur um dir da meine Vorstellung zu geben, eine Schallwelle mit 60 Hertz. Die ist fast 6 Meter lang.
Wow, 6 Meter?
Ja, Solche tiefen Töne, die haben eine gewaltige Energie. Denk zum Beispiel mal an Elefanten in der Savanne.
Okay.
Die kommunizieren ja über Kilometer hinweg mit Infraschall. Einfach weil diese tiefen Frequenzen völlig mühelos durch den dichtesten Dschungel und über ewig weite Strecken dringen, ohne viel Energie zu verlieren.
Ah, verstehe.
Wenn jetzt also so eine 6 Meter lange, absolut energiegeladene Welle auf, sagen wir mal, ein 5 Zentimeter dickes Stück Schaumstoff an deinem Fenster trifft, das juckt die einfach gar nicht.
Die lacht sich schlapp.
Genau, die geht da durch, als wäre das Material gar nicht da.
Mhm.
Um solche massiven Kräfte zu stoppen, reicht so ein bisschen Kosmetik nicht. Da brauchst du schiere physikalische Masse. Und vor allem Konstruktionen, die den Schall regelrecht zwingen, sich totzulaufen.
Okay, also physikalisches Schwergewicht. Da stellt sich dann natürlich sofort die Frage nach der Lösung. Weil wir können die Ventilatoren ja nicht einfach ausschalten.
Nee, die Bar bräuchte die Abluft.
Eben, sonst hast du da drin Schimmel, Gestank und der Laden kann dicht machen. Wir müssen den Schall also irgendwie einfangen, während die Luft gleichzeitig ungehindert weiter rausströmen kann.
Das klingt erstmal nach einem totalen Widerspruch, oder?
Voll. Wie baut man denn eine Falle, die den Lärm festhält, aber die Luft einfach freilässt?
Ja, das ist der springende Punkt bei dieser sogenannten Lärmableitungsbox. Ingenieurstechnisch löst man dieses Paradoxon durch eine ganz strikte Trennung von Luftstrom und Schallausbreitung.
Okay, und wie sieht das aus?
Das Konzept ist, dass man einen massiven, wetterfesten Kasten außen auf das Mauerwerk setzt. Also exakt über diese Öffnung vom Ventilator.
Mhm.
Aber, und das ist jetzt der allerwichtigste Grundsatz, dieser Kasten darf keinerlei direkten, starren Kontakt zum vibrierenden Ventilator haben. Er wird also aufgesetzt, nicht starr da reingeschreibt.
Um eben diese Körperschallübertragung direkt im Keim zu ersticken.
Richtig.
Und das Herzstück von dem Ganzen, wo quasi die eigentliche Magie passiert, das ist das Z-Labyrinth oder der Z-Kulissenrahmen, wie das heißt. Das musst du dir visuell ungefähr so vorstellen. Im Inneren von diesem riesigen Kasten gibt es 2 versetzte Trennwände, die den direkten Weg nach draußen blockieren.
Mhm.
Die bilden quasi zusammen so ein großes Z, ne? Und die Luft vom Ventilator, die wird ja da reingepustet. Luft ist flexibel, die schlängelt sich einfach ganz bequem in Kurven durch dieses Labyrinth durch.
Exakt.
Die Luft strömt einfach weiter. Aber Schallwellen, die verhalten sich da eben ganz anders. Wenn du die nicht durch bestimmte Trichter zwingst, dann breiten die sich im Prinzip immer geradlinig aus.
Also der Schall rennt geradeaus. Genau. Der Schall in dieser Box, das ist wie ein Sprinter, der einfach blind geradeaus rennt. Der hat eine enorme Geschwindigkeit und richtig viel Energie, aber er kann an diesen Ecken von dem Z-Labyrinth nicht rechtzeitig abbiegen.
Ah, der knallt also gegen die Wand?
Voll. Der prallt mit voller Wucht frontal gegen diese versetzten Trennwände. Und weil diese Wände in der Box speziell schallabsorbierend beschichtet sind, schlucken die beim Aufprall schon mal einen Großteil von der Schallenergie.
Und die Luft, die entkommt einfach?
Genau. Die Luft wird zwar umgelenkt und ein bisschen verwirbelt, kann die Box aber verlassen, ohne dass ein großer Gegendruck entsteht. Und das ist extrem wichtig.
Warum?
Wegen dem Motor. Ja, wenn wir die Abluft stauen würden, dann würde der Motor von diesem Ventilator sofort heiß laufen und echt innerhalb kürzester Zeit durchbrennen.
Labyrinth stoppt ja nie wirklich 100% vom Schall, oder?
Nee, ein gewisser Restlärm wird es immer durch diese Kurven schaffen.
Ja, und die Baupläne für das Projekt in der Fulderstraße, die zeigen an der Unterkante von dieser Box so einen 45-Grad-Schallabweiser.
Richtig. Der Kasten ist nämlich an der Unterseite offen und hat so eine schräge Kante.
Mhm.
Und diese Kante, die fungiert quasi wie so ein akustischer Spiegel. Das heißt, der Restschall, der das Labyrinth irgendwie überlebt hat, der prallt jetzt gegen diese 45 Grad Schräge und wird hart nach unten abgelenkt. Direkt in Richtung Boden.
Und genau da, warte mal, da muss ich kurz einhaken. Also, das ist ja ein elegantes Konzept. Aber wenn wir den ganzen restlichen Lärm bündeln und wie mit so einem Scheinwerfer direkt nach unten werfen, bombardieren wir dann nicht einfach den Boden von diesem Hof mit extrem konzentriertem Lärm?
Ja.
Ich meine, verlagern wir das Flummi-Problem dann nicht einfach nur von den Fenstern runter auf den Asphalt, von wo aus es dann doch wieder hochschallt?
Das ist ein super guter Gedanke. Und wenn da unten Asphalt wäre, dann hättest du vollkommen recht. Dann wäre die ganze Konstruktion völlig witzlos.
Okay, und was ist da stattdessen?
Das ist genau der Moment, wo die Umgebung selbst zu einem integralen Bauteil von der Anlage wird. Wenn man sich die Fullerstraße nämlich ansieht, direkt unter den Ventilatoren, da ist kein Beton.
Nee.
Da gibt es Beete. Da Da ist offene Erde, da sind riesige Hortensienbüsche und eine große Tanne.
Ach krass, also leiten wir den Schall absichtlich in die Büsche.
Ganz genau. Und das ist echt pure Physik, im perfekten Einklang mit Botanik. Die unzähligen, völlig unregelmäßig angeordneten Blätter von diesen Hortensien und die Nadeln von der Tanne, die sorgen für eine perfekte akustische Diffusion.
Die brechen den Schall auf.
Richtig. Die brechen diese kompakten Schallwellen auf und zerstreuen die in tausende kleine Richtungen. Die Welle verliert dadurch komplett ihre gebündelte, dröhnende Kraft.
Wahnsinn!
Und die weiche, poröse Erde unten drunter, die funktioniert dann noch wie so ein gigantischer, natürlicher Absorber. Anders als Asphalt schluckt Erde den Schall nämlich einfach wie ein Schwamm.
Das ist ja genial. Die Box nutzt die Natur also ganz gezielt als tertiären Dämpfer sozusagen.
Ja, der Architekt von dieser Box, der hat den Garten quasi direkt mit in seinen Bauplan gezeichnet.
Wir nutzen die Hortensien als maschinelle Helfer. Das finde ich echt großartig. Okay, wir haben jetzt verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Das Z-Labyrinth fängt den Schall, der Rest geht in die Erde. Aber aus welchem Material baut man jetzt bitte so ein Monstrum?
Das ist auch nochmal spannend.
Weil wenn das wetterfest und extrem massiv sein muss, da denke ich sofort an, weiß nicht, Zentimeter dicken Stahl, Bauschaum und tonnenweise Plastik.
Ja, man kann das natürlich professionell von Industrieausrüstern bauen lassen. Das wäre dann so die klassische High-End-Lösung aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Edelstahl.
Mhm.
Das Innenleben, also das, was den Schall absorbiert, besteht da meistens aus hydrophobierter, also extrem wasserabweisender Mineralwolle.
Okay.
Diese Profilösung ist super effektiv, aber die hat halt auch echt ihren Preis. Wir sprechen da so von Kosten zwischen 7.200 und 8.500 Euro pro Anlage.
Puh, pro Anlage, das ist ein fettes Preisschild, gerade für den Betreiber von so einer kleinen Eckkneipe.
Absolut.
Aber es gibt ja, soweit ich das im Dossier gesehen habe, noch eine zweite Option, die konstruktionstechnisch fast noch spannender ist.
Oh ja?
Nämlich so eine ökologische Handwerkerlösung. Wie so ein DIY-Projekt, aber halt auf Industrieniveau. Wie baut man denn eine Hochleistungsschallbox aus Ökomaterialien?
Da wird jetzt echt die Materialwissenschaft relevant. Das Gehäuse für diese Öko-Variante, das baut man aus richtig dicken, schweren Siebdruckplatten. Das ist so ein speziell beschichtetes Schichtholz.
Ah, okay.
Weil, wie wir ja schon gelernt haben, tiefe Frequenzen, die stoppt man nur mit Masse. Und Holz liefert diese Masse und hat praktischerweise von Natur aus noch eine hervorragende Eigendämpfung.
Das schwingt also nicht so stark mit wie so ein dünnes Metallblech.
Ganz genau. Aber der wirklich spannende Teil, das ist das Innenleben. Anstelle von diesem ganzen umweltschädlichen PU-Schaumstoff oder Glaswolle nimmt man da dicke Matten aus ökologischer Hanffaser oder eben ganz harte Holzfaserplatten.
Okay, Hanf also. Abgesehen vom, ich sag mal, grünen Gewissen, warum ausgerechnet Hanf? Ist das rein physikalisch wirklich auf Augenhöhe mit so einem industriellen Akustikschaum?
Weißt du was? Es ist in diesem ganz speziellen Anwendungsfall sogar überlegen.
Echt jetzt?
Ja. Der Schlüsselbegriff hier ist, Hanf ist diffusionsoffen.
Was heißt das konkret?
Das bedeutet, das Material kann atmen. Wasserdampf kann da einfach durchwandern. Und das ist extrem wichtig bei so einer Box, die ja draußen an der Hauswand hängt und wo ständig warme, feuchte Abluft aus so einer Bar durchgeblasen wird.
Ah.
Wenn ich da Plastik nehmen würde, dann habe ich ein Problem. Ja, nimmst du geschlossenen Plastikschaum, dann staut sich die ganze Feuchtigkeit, es fängt sofort an zu schimmeln und die Dämmwirkung ist sofort hinüber.
Und der Hanf?
Hanf hingegen nimmt diese Feuchtigkeit einfach auf und gibt sie auch ganz locker wieder ab, ohne dass die Fasern irgendwie kaputt gehen.
Das macht total Sinn. Aber wie schluckt dieser Hanf denn dann konkret den Lärm?
Hanf hat einen enorm hohen Strömungswiderstand. Das musst du dir auf mikroskopischer Ebene anschauen. Die Struktur, die besteht aus abertausenden, winzigen, ganz rauen Fasern.
Mhm.
Und wenn jetzt die Schallwelle, was ja eigentlich nichts anderes ist als schwingende Luft, in diese Matte eindringt, dann reiben sich diese Luftmoleküle an den rauen Fasern.
Und Reibung erzeugt Wärme? Nee.
Exakt. Durch diese unglaubliche Reibung werden die Moleküle massiv abgebremst. Die kinetische Energie von dem Schall wird da buchstäblich in mikroskopisch kleine, für uns völlig unspürbare Wärme umgewandelt. Der Schall verbrennt quasi seine eigene Energie an diese Hanffaser.
Wow, das ist ein richtig unglaubliches Bild. Man drückt dem Lärm also quasi ein dickes ökologisches Kissen aufs Gesicht, bis ihm echt die Puste ausgeht.
Besser kann man es nicht ausdrücken, ja.
Aber warte mal. Bei diesem starken Luftstrom vom Ventilator würden sich diese super feinen Handfasern dann nicht nach ein paar Wochen einfach in Luft auflösen und im ganzen Hof rumfliegen?
Ja, das ist eine berechtigte Sorge. Der Luftstrom würde die Matte mit der Zeit langsam abtragen. Deswegen wird als letzte Schicht so ein sogenannter Rieselschutz eingebaut.
Was ist das?
Das ist meistens ein sehr feines Akustikvlies, das wird ganz straff über den Hanf getackert. Dieses Vlies, das lässt den Schall problemlos durch, aber es hält die Handfasern bombenfest an Ort und Stelle.
Ah, clever. Und wir haben ja vorhin kurz auch den Körperschall erwähnt, also dieses Vibrieren vom Mauerwerk.
Mhm.
Wenn ich jetzt diese extrem schwere Holzbox mit dicken Stahlschrauben an die Fassade dübel, übertrage ich dann nicht genau diese Vibrationen wieder direkt ins Gebäude?
Ja. Und das ist echt die absolut größte Fehlerquelle beim Bau von solchen Anlagen. Man nennt das in der Akustik eine Schallbrücke.
Oh.
Eine einzige kleine starre Stahlschraube, die vom vibrierenden Rahmen direkt ins Mauerwerk geht, das reicht schon völlig aus, um dieses tiefe Dröhnen 1:1 wieder in die Schlafzimmer zu leiten.
Verstehe. Und wie verhindert man das?
Die Lösung heißt hier vollständige Entkoppelung. Die Box wird über spezielle Sylomerstreifen befestigt. Das ist so ein Hightech-Elastomer. Oder man nimmt Schwerlastgummipuffer, um das Ding an der Wand anzubringen.
Ah, okay. Das ist dann im Prinzip einfach die industrielle Version von dieser dicken Gummimatte, die man sich zu Hause unter die Waschmaschine legt, wenn die beim Schleudern so springt.
Genau das.
Du hast also das Öko-Kissen für den Luftschall und die dicke Gummimatte für den Körperschall.
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Und selbst dieser winzige Spalt, der ja unweigerlich zwischen der geraden Box und der unebenen Hauswand bleibt,
ja?
Den darfst du dann auch nicht einfach starr mit Acryl oder Bauschaum zuschmieren.
Weil das auch wieder eine Schallbrücke wäre.
Exakt. Der wird stattdessen mit einem richtig dicken, weichen Hanfzopf, so einem Dichtungsstrick, fest ausgestopft.
Okay.
Und so hast du wirklich nicht einen einzigen Millimeter direkten Kontakt zwischen der harten Box und der harten Hauswand.
Das ist echt faszinierend. Diese Kombination aus massiver Holzplatte, diesem diffusionsoffenen Hanf und der perfekten Entkopplung, das ist ja nicht nur ein Meisterwerk der Akustik, das ist auch ein echtes Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft.
Absolut. Am Ende landet da kein problematischer Sondermüll irgendwo auf der Deponie.
Also, so weit, so logisch. Die Physik, die funktioniert, die Materialien sind absolut genial. Aber hier stoßen wir halt echt hart auf die Realität der menschlichen Natur, würde ich sagen.
Oh ja, jetzt wird's kompliziert.
Weil die beste Box der Welt, die nützt den Anwohnern in der Fuldastraße halt absolut gar nichts, wenn die nur auf dem Baupapier existiert. Niemand, also wirklich weder eine Hausverwaltung noch ein Barbetreiber, gibt doch einfach so freiwillig mehrere tausend Euro für eine Lärmschutzbox aus, nur um mal kurz nett zu sein.
Schön wär's, ne? Aber so läuft das nicht.
Genau. Wie bringt man also die Verantwortlichen dazu, diese physische Lösung dann auch tatsächlich in die Realität umzusetzen? Und das bringt uns zur dritten Säule von unserer Untersuchung, dem rechtlichen Playbook.
Und hier verlassen wir jetzt echt die Welt der Moleküle und betreten das ziemlich harte Territorium der Juristerei.
Mhm.
In Deutschland und ganz speziell in so städtischen Mischgebieten wie eben Neukölln, da regelt die sogenannte TA-Lärm, das steht für Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, ganz exakt, was erlaubt ist und was nicht.
Okay, und was ist erlaubt?
Also, für die Nachtruhe, das heißt zwischen 22 und 6 Uhr morgens, da gelten draußen vor dem geöffneten Fenster maximal 45 Dezibel.
Um das mal für uns einzuordnen, 45 Dezibel, das ist ungefähr so das durchgehende Brummen von einem älteren Kühlschrank oder so die leise Geräuschkulisse in der Bibliothek. Das ist jetzt draußen auf einem Hof schon echt nicht besonders viel.
Stimmt. Aber bei Körperschall, also bei genau diesem ekligen Wummern in den Wänden, von dem wir die ganze Zeit sprechen, da ist der Gesetzgeber noch viel drastischer.
Oh.
Dort liegt der Richtwert, und zwar gemessen im Inneren des Schlafzimmers, nachts bei unfassbar strengen 25 Dezibel.
Krass. 25 Dezibel ist extrem leise. Also das ist in etwa so laut wie dein eigenes, ganz ruhiges Atmen, wenn du im Bett liegst. Oder ein Mensch, der neben dir flüstert, der ist da schon deutlich lauter.
Ganz genau. Und ein schlecht entkoppelter, gewerblicher Ventilator, der reißt diese 25 Dezibel in den Stockwerken drüber so gut wie immer. problemlos.
Okay, die Grenzwerte werden also überschritten, verstanden. Aber wenn ich da jetzt als Mieter runter zum Barbesitzer gehe und sage, Entschuldigung, Ihr Ventilator erzeugt übrigens 32 Dezibel Körperschall in meinem Schlafzimmer?
Ja, viel Glück damit.
Eben, der wird doch im allerbesten Fall einfach mit den Schultern zucken und mir im schlimmsten Fall direkt die Tür vor der Nase zuschlagen. Wie erzeugt man da denn den nötigen Druck?
Der einzige Hebel, der da funktioniert, ist rein finanzieller Natur. Es gibt da verschiedene Gerichtsurteile, insbesondere vom Landgericht Berlin.
Mhm.
Die haben in der Vergangenheit bei so massivem, nächtlichem Gewerbelärm, der den Schlaf eben wirklich massiv stört, Mietminderungen von bis zu 40% der Netto-Kaltmiete zugesprochen.
40%? Das ist ja gewaltig.
Ja.
Wir nutzen hier also quasi so eine Art wirtschaftlichen Schalldämpfer. Also wenn die physikalische Welle durch massiven Hanf gestoppt wird, dann wird diese, ich nenne es mal bürokratische Ignoranz, durch massiven finanziellen Druck gestoppt.
Das ist ein toller Vergleich, ja?
Weil wenn 40 Mietparteien in so einem riesigen Berliner Wohnhaus auch nur androhen, ihre Miete um 40% zu kürzen, da verliert die Hausverwaltung ja jeden Monat zigtausende von Euro.
Richtig. Und genau das ist die Strategie, die dann endlich einen Mechanismus in Gang setzt. Aber, und das ist ein riesiges Aber, dieser Mechanismus funktioniert echt nur mit absolut wasserdichten Beweisen.
Was heißt das für die Mieter?
Der absolute Grundstein für die Mieter ist ein extrem präzises, juristisch verwertbares Lärmprotokoll.
Ah, okay.
Es nützt dir halt echt überhaupt nichts, wenn du am Ende des Monats sagst, ach, das war diesen Monat wieder oft sehr laut.
Nee, das reicht nicht.
Null. Du musst dokumentieren, das Datum, die exakte Uhrzeit. Also zum Beispiel Dienstag 22.15 Uhr bis Mittwoch 04.30 Uhr.
Mhm.
Dann muss die Art der Störung ganz genau benannt werden. Also tiefes Brummen, Schwingungen sind im Boden spürbar. Und natürlich die Auswirkung auf dich. Fenster muss geschlossen bleiben, Schlaf ist unmöglich.
Verstehe. Und das muss wahrscheinlich noch irgendwie bezeugt werden, oder?
Genau. Das Protokoll muss dann regelmäßig von Zeugen, idealerweise von unabhängigen Nachbarn, gegengezeichnet werden.
Okay, also Schritt 1 ist völlig klar, man führt so ein detailliertes Protokoll, schickt das als formelle Mangelanzeige an seine Hausverwaltung und kündigt da direkt die Mietminderung an.
Genau.
Aber die Hausverwaltung, die betreibt ja die Bar nicht, das ist ja der Wirt. Also muss doch parallel auch noch ein Schreiben an den Betreiber gehen, vermutlich mit der Aufforderung, den Lärm abzustellen, oder?
Exakt. Weil nach dem Bundesemissionsschutzgesetz hat der Verursacher von dem Lärm die absolute Pflicht, jeden vermeidbaren Lärm nach dem Stand der Technik abzustellen.
Ah.
Und unsere schöne Z-Kulissenbox mit der Entkopplung, die ist rechtlich gesehen genau dieser aktuelle Stand der Technik.
Der Betreiber kann sich also gar nicht rausreden und sagen, tja, da gibt's halt leider keine technische Lösung für.
Nee, das zieht vor Gericht dann nicht mehr.
Aber gut, Briefe, die können ja immer noch zerrissen oder irgendwie ignoriert werden. Die Hausverwaltung schiebt es dann auf den Wirt, der Wirt auf den Vermieter. Um dieses nervige Ping-Pong-Spiel zu beenden und echten Druck aufzubauen, bräuchte man da nicht noch eine dritte, offizielle Instanz?
Unbedingt.
Also das Ordnungsamt oder die Gewerbeaufsicht. Die können doch amtlich den Pegel messen und dann echte Strafen verhängen.
Und das ist der perfekte dritte Hebel in dieser strategischen Zangenbewegung. Das dritte Schreiben geht direkt an das Umwelt- oder Ordnungsamt.
Ah, okay.
Mit den vorgelegten Lärmprotokollen kann man da nämlich eine ganz offizielle Schallpegelmessung beantragen. Und man kann fordern, dass die eine amtliche Bauauflage zur Nachrüstung erteilen.
Und wenn das Amt diese Auflage dann wirklich erteilt?
Dann ist die Zeit der Ausreden definitiv vorbei. Dann droht dem Betreiber nämlich im allerschlimmsten Fall einfach der Entzug von seiner Konzession. Und dann ist die Bar zu.
Krass. Aber, lass uns hier mal kurz einen kleinen Schritt zurücktreten. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, also knallharte Muster schreiben, Androhung von 40% Mietminderung, dann auch noch das Ordnungsamt auf den Wirt hetzen, das klingt für mich nach absolutem Krieg im Hausflur.
Ja, das klingt erstmal eskalativ.
Wollen wir nicht eigentlich eine friedliche, entspannte Nachbarschaft in so einem Berliner Kiez? Zerstört man denn mit dieser Eskalation nicht das allerletzte bisschen sozialen Frieden da im Haus?
Das ist wirklich ein sehr, sehr berechtigter Einwand. Der weist aber auf eine total faszinierende psychologische Dynamik in der Konfliktlösung hin.
Inwiefern?
Überleg doch mal, was passiert denn in der Realität, wenn ein Mieter völlig übermüdet mitten in der Nacht im Schlafanzug runtergeht und wütend gegen die Tür von der Bar hämmert?
Ja gut, dann gibt's Geschrei.
Genau. Es gibt einen hochgradig emotionalen Streit. Man wirft sich Dinge an den Kopf. Der Mieter schreit, du machst meinen Schlaf kaputt. Und der Wirt brüllt zurück, lass mich in Ruhe, ich muss hier schließlich arbeiten.
Ja, stimmt.
Dieser emotionale Weg, der führt in der Regel einfach zu einer kompletten, totalen Verhärtung der Fronten. Da passiert gar nichts mehr.
Und der juristische Weg?
Der juristische Weg hingegen, der entzieht dem ganzen Konflikt komplett diese Emotion.
Weil es dann plötzlich nur noch um harte Zahlen geht?
Ganz genau. Diese formelle, ja fast schon klinische Klarheit von diesen Schreiben, die verlagert das Problem. Plötzlich diskutiert die Hausverwaltung mit dem Barbetreiber auf einer rein wirtschaftlichen Basis.
Ah.
Es lohnt sich für den Vermieter dann schlichtweg einfach nicht mehr, den Wirt irgendwie in Schutz zu nehmen, wenn er selbst jeden einzelnen Monat massive Einbußen durch diese Mietminderungen hat.
Das ergibt total Sinn. Der juristische und finanzielle Druck erzwingt also die Entscheidung für diese bauliche Maßnahme.
Genau. Es wird nicht mehr gestritten. Es wird endlich gebaut. Und sobald die Box da für 8.000 Euro installiert ist, ist das Wurmann verschwunden. Der Mieter schläft gut, der Wirt kann seine Bar in Ruhe weiter betreiben.
Wahnsinn. Paradoxerweise ist es dann also oft wirklich genau dieser harte juristische Druck, der die technische Lösung erst erzwingt. Und die stellt dann am Ende den echten, dauerhaften Frieden wieder her.
Ja, so verrückt es klingt, aber so ist es.
Die technische Lösung als Friedensstifter, das bringt die verschiedenen Fäden von unserer heutigen Untersuchung eigentlich perfekt zusammen. Ob man nun die kinetische Energie von Schall durch Handfasern ausbremst, die ganze Architektur von so Hinterhöfen neu denkt oder diesen wirtschaftlichen Hebel vom Mietrecht nutzt, komplexe urbane Probleme lassen sich halt nie mit einer einzigen, simplen Maßnahme lösen.
Nee, das greift alles ineinander.
Sie erfordern echt dieses intelligente Zusammenspiel aus Physik, Handwerk und Recht.
Und wenn wir uns genau dieses Zusammenspiel jetzt nochmal betrachten, dann möchte ich dir zum Abschluss noch so einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Einen, der echt weit über die Fuldastraße hinausgeht.
Da bin ich gespannt.
Wenn wir an unsere Städte denken, dann betrachten wir Pflanzen, Bäume und so offene Erde ja meistens nur als ästhetische Dekoration,
ja,
damit es hübsch aussieht.
Genau. Wir pflanzen da so ein bisschen Grün, damit ja viele Beton halt nicht ganz so deprimierend wirkt. Aber dieses Projekt hier, das zeigt doch extrem eindrucksvoll, dass die Natur physikalische Eigenschaften besitzt, die unseren Maschinen manchmal weit überlegen sind.
Mhm.
Also was wäre, wenn wir anfangen würden, die Natur als integralen, richtig funktionalen Bestandteil von unserer urbanen Hardware zu begreifen?
Also nicht nur als Deko.
Genau. Was wäre, wenn wir unsere Gebäude und Höfe in Zukunft ganz gezielt so entwerfen, dass Gärten und Fassadenbegrünungen als maschinelle Helfer funktionieren? Als quasi riesige, atmende biologische Schallschwämme, die unsere Städte eben nicht nur kühlen und die Luft filtern, sondern sie auch messbar leiser und vor allem lebenswerter machen. Das ist echt ein extrem spannender Gedanke. Die Natur nicht als Zierde, sondern als harte, funktionale Infrastruktur. Wow. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Untersuchung angekommen.
Die Zeit vergeht echt schnell.
Total. Wir verabschieden uns aus dieser tiefen Analyse und hoffen natürlich, dass du heute einiges an neuem, faszinierendem Wissen mitnehmen konntest. Und wenn du das nächste Mal nachts wach liegst und ein unsichtbarer, akustischer Flummi durch dein Schlafzimmer springt, ärgere dich nicht einfach nur blind drüber.
Nee, denk lösungsorientiert.
Genau. Denk an die Kraft von diesen tiefgreifenden Wellen, an das kluge Zählaborinth, den schallschluckenden Hanf und natürlich ganz wichtig an die immense Macht von einem echt gut geschriebenen Lärmprotokoll. In diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal.